So, jetzt seid ihr alle gespannt, gell? Also, das ist ein Strich, ja? Nur, dass ihr es erkennt, ja? Und was das ist, werdet ihr gleich erfahren. Ich möchte euch mitnehmen in eine lange und wechselvolle Geschichte. Eine lange Zeit über viele, viele Hunderte von Jahren. Jahrhunderte mit Gott, voller Höhen und Tiefen. Es begann alles mit einem Mann. Diesen Mann hat Gott berufen. Einfach so, hat ihn erwählt, aus seiner Familie und hat gesagt, du, ich zeig dir ein neues Land, in das du ziehen sollst. Ein Land, wo du und deine Nachkommen leben sollst, aber ich sag dir noch nicht, wo es ist. Aber lauf schon mal los. Und dieser Mann nahm seinen Stab und seine Familie und marschierte los. Und er kam tatsächlich in einem Land an. Und in diesem Land lebte er und sein Sohn Isaak und sein Enkel Jakob lebten als Fremde in diesem Land. Abraham war dorthin gezogen. Und während sie dort lebten, brach auf einmal eine Hungersnot auf. Und diese Hungersnot veranlassten den Enkel dieses Manns, Jakob und seine Familie, nach Ägypten zu ziehen. In Ägypten, da hatten sie verwandtschaftliche Beziehungen, obwohl sie das gar nicht so richtig wussten. Das haben sie erst gemerkt, nachdem sie mal kurz da waren, dass einer der Söhne dort inzwischen Vizepharao geworden ist. Und dort in Ägypten, da ging es ihnen erst gut. Es ging aufwärts. Sie waren ja die Familie des Vizepharaos. Aber nach vielen, vielen guten Jahrzehnten schlug die Stimmung plötzlich um. Fremde blieben Fremde. Sie waren keine Freunde. Sie waren plötzlich nicht mehr gleichwertig. Aber als Sklaven, da konnte man sie gebrauchen. Und deswegen wurden sie ausgebeutet, geschlagen und geschunden. Nur für sie ging es bergab. Und als Sklaven haben sie mitgeholfen, viele schöne Bauwerke in Ägypten zu bauen. Auch wenn ich sie nicht so schön malen kann, die Pyramiden. Aber so ähnlich, nur größer, könnten sie ausgesehen haben. An dieser Stelle könnte ihre Geschichte ausgewesen sein. Aber Gott gab nicht auf. Die Geschichte mit ihnen ging weiter. Gerade hier, am Tiefpunkt, berief Gott einen Mann, Mose. Und den schickte er hin. Und er stellte sich vor den Pharao und sagte, let my people go. Lass sie ziehen und wenn nicht, dann wirst du die Macht unseres Gottes erleben. Und nach einiger Zeit war es soweit. Israel zog aus Ägypten aus und sie hatten einen langen, langen, langen Marsch durch die Wüste. Aber irgendwann kamen sie im Land Kanaan an und eroberten es unter der Führung von Josua. Und dort ging es ihnen erst gut. Aber auch Josua starb irgendwann. Und dann kamen Nachfolger. Naja, und diese Nachfolger, wie es immer so ist, man weiß nie, die waren mal gut, mal schlecht, mal gut, mal schlecht, mal gut, mal schlecht. Und irgendwann hier haben sie gesagt, es reicht uns eigentlich mit diesen Richtern. Das ist ein ganzes Buch dazu in der Bibel. Mal so, wir wissen nie, wer der Nächste wird. Gott beruft mal den, das ist immer ein heilloses Durcheinander. Manche machen, und haben sie gesagt, wir brauchen einen König. Wir brauchen einen König. Und Gott sagt, okay, dann kriegt ihr den König Saul. Und mit Saul ging es erst auch mal wieder bergauf. Denn Saul war attraktiv und stark und er glaubte an Gott, wenigstens am Anfang. Aber dann war das mit Saul auch nicht mehr so. Er widersetzte sich Gott, wurde ungehorsam. Es ging bergab, aber Gott hatte schon einen Plan B. Und jetzt ging es ganz steil nach oben. der nächste König wurde David. David, das war der Mann nach dem Herzen Gottes, so schreibt die Bibel. Krieger, König und Poet. Und Israel erlebte eine Blütezeit. Gott beschenkte sie überreich. Und deshalb ging sogar nach dem Tod Davids noch ein kleines bisschen bergauf. Denn sein Sohn Samuel baute Gott ein Haus, den Tempel. Und dieser Tempel signalisierte jeden, hier wohnt Gott. Gott ist hier. Gott ist in unserer Mitte. Er ist unser Gott. Aber dann, nachzulesen in 1. Könige 11, 1:1:1, ging es plötzlich rapide bergab. Denn das Volk und Salomo wenden ihrem Gott den Rücken zu. Und damit landeten sie irgendwo wieder hier. Das Reich Israel wurde in zwei Hälften geteilt. Es gab dann immer zwei Könige. Und mit den Königen war es so wie mit den Richtern. Es ging mal bergauf, mal bergab. Und irgendwann überwog das Bergab, weil auch dieses Gott, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben, überwog. Und Gott redete mit ihnen, freundlich, einladend, drohend, warnend, alles, was er drauf hatte, aber es half nichts. Und schließlich sagte Gott, okay, Freunde, so geht's nicht weiter. Und es traf das Gericht Gottes ein und sie landeten wieder einmal in der Ferne. So eine Kette mit einer Kugel dran, wie bei den Daltons. Ne? Und sie kamen ins Exil nach Babylon. Der Tempel, den Salomo noch gebaut hatte, wurde zerstört, Jerusalem den Boden platt gemacht und die meisten wurden verschleppt nach Babylon. Und jetzt könnte man sagen, hier in Babylon, jetzt müsste doch Schluss sein, oder? Das war's doch jetzt. Aber auch hier sagt Gott noch nicht, es ist Schluss, sondern die Geschichte mit seinem Volk geht weiter. Nach langen Jahren dort kehren sie zurück nach Israel, nach Jerusalem. Sie bauen den Tempel wieder auf. Sie bekommen eine Stadtmauer. Die Stadt ist wieder da. Man lebt wieder in Jerusalem, aber man ist nicht mehr unabhängig wie zur Zeit Davids, sondern man ist Teil eines Reichs und man hat auch keine echten Könige mehr, sondern Statthalter und Leute, die eingesetzt sind von anderen Herrschern. Vor allem seitdem die Römer angekommen sind und ihre Standarten überall aufgebaut haben. Und dann geht es halt auch wieder bergab, weil die Römer dem Volk ihre Gesetze, ihre Sitten, ihr System aufzwingen. Aber es geht nicht ganz nach unten. Es sind die Höhen und Tiefen eines Volkes, des Volkes Gottes, Israels. Und dann endet das erste Testament der Bibel, das wir das Alte Testament nennen. Es hört einfach auf. Und über eine längere Zeit wird uns nichts berichtet, was passiert ist, weil das Alte Testament hört auf. Plötzlich ist es fertig. Aber Gott ist nicht ein Gott, der sagt, jetzt ist Schluss, sondern er sagt, das Erste Testament ist beendet. Wenn es weitergehen soll, brauche ich ein zweites, das sogenannte Neue Testament. Logisch, zwei Teile in der Bibel. Und auf einmal kommt hier ein Wendepunkt. Und dieser Wendepunkt ist nicht nur ein Kapitel hier, sondern es beginnt ein ganzes neues Buch, ein neuer Bund. Und in dem Augenblick, wo der Wendepunkt kommt, da passiert ein Einschnitt. Da gibt es eine Zeit vor dem Wendepunkt und eine Zeit nach dem Wendepunkt. Deswegen ist es auch ein Wendepunkt, was vor und danach gibt. Sonst wäre es ja kein Wendepunkt, sondern nur ein Punkt. Und in diesem Wendepunkt, da sagt Gott, ich lasse mir was Neues einfallen. Und dieser Wendepunkt hat einen Namen, den kennt ihr alle, der heißt Weihnachten. Jesus kommt zur Welt. Ein kleines Kind, der, ich kriege das nicht so gut hin wie die Simone, aber ihr erkennt es, es ist der Immanuel, der auf die Welt kommt und mit dem Immanuel beginnt etwas völlig Neues. Aber dieser Wendepunkt hier, der fällt nicht einfach so vom Himmel. Und es ist auch nicht einfach so, dass Gott sagt, jetzt fange ich mal an. Sondern Weihnachten hat eine Vorgeschichte. Und das ist diese Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und deswegen befindet sich zu Beginn des Neuen Testaments eine Brücke ins Alte Testament. Matthäus beginnt sein Evangelium mit einer Liste, mit einem Stammbaum, der bis weit in das Alte Testament hineinreicht. Und dieser Stammbaum, diese Liste verbindet die beiden Testamente. Und was Matthäus deutlich machen will, ist, dass obwohl das hier so ein Auf und Ab und so ein Chaos war, die Geschichte Gottes hier nicht aufhört. Und Gott auch nicht irgendwie was komplett Neues anfängt auf dem Planeten Jupiter, sondern dass Gott sagt, meine Geschichte, die ich angefangen habe, die geht jetzt weiter. Auch wenn es ein neues Buch ist. Und beide Testamente gehören zum gleichen Gott. In beiden handelt der gleiche Gott. Anders, aber es ist der gleiche Gott. Und beide Testamente gehören zur Geschichte Gottes mit seiner geliebten Welt. Und deswegen schreibt Matthäus in seinem Buch ganz am Anfang: Dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist Davids und Abrahams Nachkomme. Abraham war der Vater Isaaks. Von Isaak stammten in direkter Linie ab Jakob, der Vater von Juda und seinen Brüdern. Juda, Peres und Serach waren die Söhne Tamas, Hesron, Ram, Abinadab, Nachschon, Salmon, Boas, Sohn der Rahab, Obed, Sohn der Ruth. Isai, König David, Salomo, seine Mutter war Urias Frau, Rehabeam, Abia, Asa, Hiskia, Manasse, Amon. Josia, Joachim und seine Brüder, geboren zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Shealtiel, geboren nach der babylonischen Gefangenschaft. Zerubabel, Abihud, Eliakim, Asor, Zadok, Achim, Eliud, Eleasa, Matan, Jakob. Jakob war der Vater Josefs. Josef war der Mann Marias. Sie brachte Jesus zur Welt, der Christus genannt wird. Von Abraham bis zu König David sind es also 14 Generationen. Auch von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind es 14 Generationen und von dieser Zeit bis zu Christus noch einmal 14. Wisst ihr, wie lange ich geübt habe, um diese Namen aussprechen zu können? Ich finde, das ist schon ein Applaus wert, ja? Also, unglaublich. Also, es sind echt unglaubliche Namen. Und ehrlich gesagt, ich habe gemerkt, dass Stammbäume nicht unbedingt zu den Top 10 der Predigtliste gehört. Also, so viele predigen da nicht drüber, so viele lesen das auch nicht. Und man kann sich schon fragen, so viele alte Namen, wen interessiert das eigentlich? Und hat uns das heute auch irgendetwas zu sagen? Ja, ich glaube schon. Und vielleicht und wahrscheinlich viel, viel mehr, als ich heute sagen kann. Aber allein die Beobachtungen, die ich mit euch heute teilen möchte, die fand ich spannend. Weihnachten stehen wir bei Null. Und wir blicken zurück auf die Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und die einzelnen Namen in diesem Stammbaum, die stehen auf der Liste Gottes. Weil jeder von diesen Menschen Teil der Geschichte Gottes mit dieser Welt ist. Und dabei ist es völlig egal, ob das die bekannten Namen sind wie Abraham oder David oder ob das so Leute sind, wo ich sagen muss, Hesron, Achim, hätte ich jetzt nicht gewusst, wer das ist. Das sind unbekannte Typen. Aber sie stehen auf der Liste. Und jeder von ihnen ist Teil der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und ihre ganz persönliche Lebensgeschichte, die ist untrennbar mit der Geschichte Gottes verknüpft, weil Gott seine Geschichte mit Menschen schreibt. Mit Menschen, die fehlerhaft sind, unperfekt, manchmal genial, manchmal bescheuert. Aber Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen. Und nicht zuletzt deswegen wurde er auch in Jesus Mensch. Und das macht er übrigens auch heute noch so. Gott schreibt seine Geschichte in dieser Welt mit Menschen. Und deine und meine Geschichte, unsere persönliche Lebensgeschichte, so unbedeutend sie uns manchmal erscheinen mag, so zerbrechlich, so zerbrochen, so brüchstückhaft, ist Teil der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Du bist Teil der großen Geschichte Gottes. Du stehst auf seiner Liste. Und wenn am Ende der Welt das Buch des Lebens geöffnet wird, dann stehst du auf dieser Liste, wenn du an Christus glaubst. Und er schreibt mit dir Geschichte, auch wenn du es nicht mehr in die Bibel schaffst, weil die schon fertig ist. Aber in dieses Buch, auf diese Liste Gottes, kommt jeder von uns. Und diese große Geschichte Gottes, die er mit dieser Welt schreibt, die geht vorwärts und die hat ein Ziel und die macht Sinn. Auch wenn wir es manchmal nicht verstehen können. Wenn wir manchmal sagen, Gott, was soll das jetzt? Ich glaube, dass manchen Leuten, gerade in den Tiefpunkten, sich auch gefragt haben, wofür das ganze Theater hin? Was soll das alles? Aber die Geschichte Gottes geht weiter. Da ist zum Beispiel diese Ruth, die im Stammbaum von Jesus erwähnt wird. Obed, Sohn der Ruth, heißt es. Sie war eine Fremde, eine Moabiterin, die ihren Mann verloren hat, die vor dem Nichts stand und die ihrer Schwiegermutter nach Israel folgt, obwohl sie nicht weiß, was sie da erwartet. Ob sie gedacht hat, dass ihr Leben Sinn macht, ich weiß nicht. Sie war Witwe und sie hat bestimmt manches Mal gezweifelt, wenn sie da über die abgeernteten Getreidefelder ging und die letzten Ähren noch zusammengerauft hat, die da irgendwo lagen, damit sie was zu essen hatte. Ob sie gedacht hat, dass ihr Leben Sinn macht? Und dass sie Teil dieser Liste sein wird. Und doch ist sie eine Urahnin von Jesus. Und ich glaube, sie hätte sich das nicht träumen lassen, dass wir heute hier sitzen und über sie nachdenken. Dass wir sie heute noch kennen. Aber sie ist Teil der Geschichte Gottes und sie geht nicht verloren. Und dann sind da andere Phasen dieser Geschichte Gottes. Wir haben hier die Sklaverei. Eigentlich, wir wissen das aus der Geschichte, sind viele Völker untergegangen in solchen Phasen. Aber Gott sagt, das lasse ich nicht zu. Meine Geschichte mit euch geht weiter. Gottes Geschichte hört nicht auf. Und als sie Ägypten verlassen, da ist es ja auch nicht so, dass das alles glorreich ist, sondern sie tappen 40 Jahre lang durch die Wüste, immer im Kreis. Aber auch hier hört Gottes Geschichte nicht auf. Und hier, am Höhepunkt, ist eigentlich falsch gemalt, da müsste so ein kleiner Absturz sein. Weil auch der glorreiche König David nicht der Strahlemann war, für den man ihn Geld gern hält. Und der Stammbaum weist darauf hin, dass auch David seine Schattenseiten hat. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, weil es heißt hier Salomo und dann heißt hier seine Mutter, da hieß nicht wahr Batseba. So war ihr Name. Sie war Urias Frau. Hier wird an den Ehebruch und an den Mord erinnert. Fein, dezent, zwischen den Zeilen, aber doch deutlich. Dass hier auf diesem Höhepunkt, wo alle dachten, wow, auch hier die Schuld und die Sünde Einzug hält ins Volk Gottes. Aber auch diese Sünde stoppt die Geschichte Gottes nicht. Weil Gottes Treue und Gottes Gnade größer und stärker sind. Und dann muss Gott sein Volk richten und es kommt zur Katastrophe. Und viele der Völker, die wir aus der Bibel kennen, haben das nicht überlegt. Die haben sich auch mit den Babyloniern angelegt und die gibt es heute einfach nicht mehr. Und der Tempel ist weg, das Zeichen für die Nähe Gottes. Aber die Geschichte Gottes mit seinem Volk hört nicht auf. Und dann fängt Gott neu an. Joachim, und hier ist dieser Einschnitt der babylonischen Gefangenschaft. Und dann geht es weiter. Auch nach der babylonischen Gefangenschaft geht die Geschichte weiter mit Shealtiel, von dem wir sonst eigentlich gar nichts wissen. Aber wir wissen, dass die Geschichte Gottes weitergeht. Und all das, diesen ganzen Stammbaum, all diese Geschichte, die wir in 39 Büchern vorher haben, packt Matthäus kunstvoll in diesen Stammbaum. Und deswegen kommen wir jetzt zu Norberts 14. Von Abraham bis zu König David sind es 14. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft sind es 14. Und von dieser Zeit bis zu Christus noch einmal 14. Dreimal 14. Drei ist die göttliche Zahl. 14. Wie kommt er da drauf? Da macht Matthäus einen Kunstgriff. Er lässt einfach manche Leute aus. Was ist, würde er nicht auf 14 kommen, wenn das alles runterschreibt? Und das kann er auch, weil dieses Wort, was hier steht, dieses stammt von, oder Luther übersetzt, der und der Zeugte, ja, als wären es die direkten Vorfahren. Manchmal ist es das auch. Aber es bedeutet einfach nur, es ist die direkte Abstammungslinie. Also da kann dann auch der Großvater und dann der Urenkel oder der Enkel erwähnt werden und eine Generation ausgelassen werden. Und Matthäus macht das, damit er auf die 14 kommt. Es geht ihm um die direkte Abstammungslinie und er sagt, die 14 ist wichtig. Und ihr habt vorhin von Norbert gelernt, dass Namen einen Zahlenwert haben können. Und bei David ist das zum Beispiel auch so. Im Hebräischen gibt es ja keine Vokale, das heißt, David heißt nur DVD, das ist bei uns heute was anderes. Aber damals war es David. Und wenn man sich das anguckt, also eigentlich ist es Dalet, Waff und nochmal Dalet, aber das muss euch nicht interessieren. Und wenn man jetzt guckt, wo stehen denn diese Buchstaben im hebräischen Alphabet, dann ist es die 4, die 6 und die 4. Und alle, die rechnen können, merken, oha, es ist die 14, die da steht. Und damit will Matthäus kunstvoll vielleicht deutlich machen, hey, Jesus ist der Nachkomme dieses Davids. Und Davids Sohn spielt im Matthäusevangelium eine wichtige Rolle. Aber wir wären keine Theologen, wenn es nicht Leute gibt, die sagen, es bedeutet was anderes. Das ist immer so bei Theologen. Wenn die einen was sagen, sagen die anderen, ich habe noch eine Idee, was auch bedeuten könnte. Und das Schöne ist, es muss sich nicht gegenseitig ausschließen. Das ist schön und das Nächste ist auch schön. Manche sagen nämlich, Augenblick, 3 mal 14 ist 6 mal 7. Das ist auch mathematisch richtig. Und 7 ist die Zahl der Vollkommenheit in der Bibel. Aber jetzt haben wir nur 6 mal 7. Damit es richtig vollkommen wäre, müsste man die 7 mal 7 haben, oder? Und deswegen sagen die, guck mal, wir sind ja auch erst hier. Hier ist die 6 mal 7 vor Christus. Und mit Christus, hier beginnt die 7 mal 7. Hier beginnt die Zeit der Vollkommenheit. Das, wie Gott sich das so wirklich gedacht hat. Und ich finde beides schön. Man kann jetzt lang drüber hin und her diskutieren, was das Richtigere ist. Einig sind sich aber alle Ausleger, dass Matthäus diesen Stammbaum sehr, sehr kunstvoll gestaltet hat und dass er zeigen will, diese Geschichte hier, die hat Gott kunstvoll und geordnet gestaltet. Da ist nichts seiner Hand entglitten. Er steckt hinter dieser Geschichte. Und deswegen, sagt Matthäus, will ich das auch in eine angemessene, passende Form gleiten. Denn Gott hat seine Geschichte durch alle Wirren dieser Zeit organisiert und zu diesem Ziel geführt. alles läuft auf die Schlüsselfigur zu, auf Jesus Christus. Und dieses Ziel hat Gott vorher angekündigt, zum Beispiel bei Abraham, indem er sagte, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Matthäus webt es in den Stammbaum ein. Rahab, Ruth, Bathseba, die Frauen aus den fremden Völkern werden erwähnt. Oder bei David, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu seinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen und ich werde seinen Königsthron ewigen Bestand verleihen. Ich will für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Dieses Versprechen hatte David hier auf dem Höhepunkt seiner Macht. Und alle haben gesagt, ha, der Nächste, sein Sohn, der Salomo, der ist es. Und dann kommt erst der Könige 11 und es stürzt ab. Und jeder weiß, der ist es nicht. Und dann wartet man auf den Nächsten. Ist es vielleicht der? Nee, der ist auch nicht. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Der ist es nicht. Der ist es auch nicht. Dann geht es ganz runter. Und erst am Ende wird deutlich, der Messias, der angekündigt ist im Alten Testament, ist der Christus des Neuen Testaments. Es ist beides das gleiche Wort, hebräisch und griechisch. Es läuft alles auf diesen Jesus zu. Und auch bei den dritten 14 wird er angekündigt. Die kennen wir alle von Weihnachten. Und du, Bethlehem in Ephrata, so klein unter den Hauptorten Judas, aus dir soll hervorgehen, der mein Herrscher über Israel wird. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Und spätestens hier wird klar, es kann keiner sein, der irgendwo hier rauskommt. Er wird ein Sohn David sein, aber er wird jemand Besonderes sein. Gott hält sein Wort. Weihnachten fällt nicht von Himmel. Aber die Geschichte Gottes kommt in Jesus an ihr Ziel. Sie erfüllt sich. Er ist der Mittelpunkt. Er ist das Zentrum der Geschichte. Und deswegen kann Paulus über das hier schreiben im Galaterbrief. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und deswegen kommt in Weihnachten beides zusammen. Das Alte und das Neue Testament. Die Vorhersage und die Erfüllung, alles trifft sich in Jesus. Und dieser Jesus steht in einer Linie mit Abraham und mit David. Und von diesem Jesus aus geht die Geschichte Gottes weiter. Sie endet ja nicht hier, sondern sie geht in alle Welt bis zu uns heute. Und diese Geschichte Gottes, da gehören auch wir dazu, da sind wir Teil davon. Mit dem Stammbaum, da richtet Matthäus jetzt den Scheinwerfer ganz stark auf Jesus. Und er sagt hier, vergesst nie, in diesem Jesus erfüllen sich alle Verheißungen Gottes. Und Paulus fasst es dann so zusammen, was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, in Jesus Christus, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. Anders gesagt, Jesus ist das Ja Gottes. Das Ja Gottes zu dieser Geschichte, zu dieser Welt. Und Gott sagt immer wieder Ja. Und es geht immer wieder weiter. Und er ist das Ja Gottes auch zu dir. Und auch deine Geschichte, die Teil dieser Geschichte ist, geht weiter. Und Gott spricht immer wieder Ja zu uns. Und die Mitte der Geschichte Gottes ist Christus. Er ist das Ja in Person. Oder wie es in einem schönen Lied heißt, er ist das Zentrum der Geschichte. Und jetzt habt ihr lang genug zugehört, jetzt singen wir das miteinander.